Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Delia Helfenbein. Ein rot aufleuchtendes Herz, leicht bekleidete Frauen, die in einem Schaufenster sitzen und Fremde, die ein- und ausgehen. In Deutschland ist Prostitution legal. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Deshalb wird Deutschland auch immer wieder als das Bordell Europas bezeichnet. Im Juni beginnt bei uns die Fußball-EM 2024 und damit steigt die Nachfrage nach käuflichem Sex. Die Kampagne Rote Karte für Freier macht auf dieses Thema aufmerksam und setzt sich für ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell ein. Und genau darüber spreche ich heute mit Christine Nasto. Sie ist Leiterin des Projektes. Hallo Christine, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Über die Kampagne sprechen wir später. Jetzt möchte ich erst gerne noch mal wissen, wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist. Also, welches Erlebnis hat dich dazu gebracht, dass du dich mit dem Thema Prostitution auseinandergesetzt hast?
Das war allgemein ein Thema, was mich öfters beschäftigt hat. Ich glaube, ich bin dann einfach im Studium auch in so einem Alter gekommen, wo man sich nochmal ernsthafter mit solchen schweren Themen auch auseinandersetzt. Und dadurch, dass ich dann auch vor der Bachelorarbeit stand, ja, wusste ich, okay, ich werde viel Zeit investieren und Energie. Warum nicht gleich ein Thema nehmen, was mich eh schon beschäftigt? Und bei uns war das dann auch so, dass man wirklich sehr frei war, ein Thema auszuwählen. Und deswegen habe ich mich dann für das Thema Prostitution in Deutschland entschieden.
Für deine Bachelorarbeit, richtig?
Für meine Bachelorarbeit, ja. Genau, ja. Ich glaube, so die ersten Berührungspunkte, wo ich so zum Nachdenken auch kam, war schon so als Kind. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter in Nürnberg shoppen war. Und dann sind wir einfach aus Versehen im Rotlichtviertel gelandet. Also ich glaube, ich habe auch nicht richtig was gesehen, aber ich habe einfach diese bedrückende, dunkle Stimmung gespürt schon damals. Und es hat mich dann schon beschäftigt und mitgenommen, also das Gefühl, dass man das so mitgenommen hat. Und dann habe ich auch mit meiner Mutter drüber geredet. Daran kann ich mich auch nicht mehr so richtig erinnern, aber ich glaube, das war so eines der ersten, wie sagt man, ja, Konfrontationen mit dem Thema. Genau.
Wie alt warst du da? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich schätze mal so 5., 6. Klasse oder sowas.
Also noch sehr, sehr jung für so ein Thema.
Ja, ja, voll. Und auch beispielsweise, ja, auch in der Schule kann ich mich daran erinnern, dass auch immer wieder so Kommentare kamen, vor allem so von Jungsgruppen. Meistens auch, dass es so aufs Lächerliche gezogen wurde, so Prostitution und Prostituierte oder auch Pornografie. Und das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht und da war ich auch sehr sensibel. Ja, und das ist dann immer so, immer wieder wurde man konfrontiert und dann so im Studium war das dann so ernsthafter, dass ich mich damit beschäftigt habe, ja.
Genau, du sagst, in deinem Studium hast du dich damit beschäftigt, aber du hast ja Design studiert.
Ja.
Wie hat das dann gepasst in dein Studium, dass du deine Bachelorarbeit über das Thema Prostitution gemacht hast?
Also ich hatte mich entschieden, dass ich ein Magazin darüber gestalte. Also im Prinzip hätte ich auch das Magazin mit Lehrtext füllen können. Aber ich habe gesagt, so nee, wenn ich das schon mache, dann will ich es richtig machen und dass ich auch was darüber lerne und auch meine Skills konkret dafür verwenden kann, um so ein Thema zu veranschaulichen und auch das Menschen näher zu bringen. Genau, und das ist dann ein Magazin geworden aus verschiedenen Teilen. Dann habe ich auch Interviews geführt mit einer Soziologin, Sozialarbeiterin, mit noch einer Sozialarbeiterin. Genau. Und es kam dann auch alles in ein Magazin rein und habe ich das dann auch alles so gestaltet und veranschaulicht.
Thema Prostitution ist dir wichtig, liegt dir am Herzen.
Ja.
Und ich würde jetzt gerne nochmal über das Thema Prostitution an sich ein bisschen mehr sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass, klar, man hat den Begriff schon gehört, aber was das eigentlich so bedeutet konkret, das wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Deswegen die ganz banale Frage zum Beginn. Was ist eigentlich Prostitution?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Prostitution ist ganz einfach gesagt das Anbieten von sexuellen Handlungen gegen Entgelt. Ja,
genau. Okay. Und das ist legal in Deutschland, so wie ich das verstehe, richtig?
Genau, ja. Seit 1927 ist Prostitution in Deutschland legal. Dann gab es noch so ein paar Gesetzesänderungen. Also die wichtigsten sind eigentlich 2002 wurde das Prostituiertengesetz eingeführt. Also das bedeutet, dass seit 2002 Prostitution als eine normale Dienstleistung gilt. 2017 war dann noch eine Gesetzesänderung, da wurde das Prostituierten-Schutzgesetz eingeführt. Da hat die Regierung einfach versucht, die Arbeitsbedingungen der Frauen zu verbessern, ist aber leider kläglich gescheitert. Beispielsweise haben die dann auch 2017 die Kondompflicht eingeführt. Ja, also das finde ich schon krass, allein 2017 erst die Kondompflicht.
Was bedeutet diese Kondompflicht? Kannst du das kurz erklären?
Ja. Also der Freier ist einfach gesetzlich gezwungen, dass er ein Kondom tragen muss in sexuellen Handlungen der Prostituierten.
Und das ist dann strafbar, wenn das nicht passiert?
Genau, das ist dann strafbar. Es ist natürlich fragwürdig, wie kann das beobachtet werden, dass tatsächlich der Freier ein Kondom trägt. Also die Frau ist ja alleine mit dem Freier aufs Zimmer und was dann passiert, ist auch hinter verschlossenen Türen dann auch, ja.
Woher kommen denn die Frauen, die sich prostituieren in Deutschland? Kann man das sagen?
Ja. Also tatsächlich größtenteils kommen die Frauen aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Also es ist echt ein sehr kleiner Teil aus Deutschland. Also man hat, glaube ich, oft so dieses Bild von, ja, die deutsche Prostituierte, die ihre Sexualität auslebt, die das freiwillig macht, aber ist gar nicht so. Also es müssen dann Frauen vor allem aus wirtschaftlich sehr schwachen Ländern geholt werden, dass überhaupt diese Nachfrage erfüllt werden kann von den Freiern.
Und wie schaut das aus? Du sagst gerade geholt werden. Werden da irgendwelche Busse vorgefahren, Frauen rein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ja, so kann man sich das auch vorstellen. Also es gibt verschiedene Arten, wie die Frauen geholt werden. Beispielsweise werden viele auch durch falsche Versprechungen nach Deutschland geholt. Also ihnen wird dann zum Beispiel erzählt, ja, da gibt es einen tollen Beruf als Barkeeperin, da kannst du irgendwie gut Geld verdienen und in Deutschland bist, ne, da geht's dir gut, da bist du versichert und so weiter. Und meistens geben dann die Frauen, also die sind auch in einer Notlage, muss man auch wissen, in einer wirtschaftlichen Notlage.
Du meinst, bevor sie nach Deutschland kommen, sind sie das?
Genau, ja. Also da wird schon gezielt geguckt, welche Frauen man da anspricht. Ja, und dann wird ihnen halt dieser Beruf versprochen und meistens wird dann das letzte Geld auch für die Reise ausgegeben. Der Pass wird dann auch abgenommen. Es gibt auch verschiedene Arten, wie dann auch die Menschenhändler da so rangehen. Ja, dass die zum Beispiel schon während der Reise missbraucht werden, dass die Frau auch einfach gebrochen wird. Und die kommen dann auch direkt ins Bordell. Und man muss sich das so vorstellen, also sie hat keinen Pass, sie kann die Sprache nicht, sie hat kein Netzwerk dort, sie hat keine Familie, keine Freunde und ist da wirklich auf sich alleine gestellt und kommt dann ins Bordell und muss auf einmal Freier bedienen.
Und würdest du sagen, es ist wichtig zu verstehen, was bei den Frauen vorher war, bevor sie in die Prostitution gekommen sind, um ja auch Prostitution zu verstehen?
Ja, würde ich schon sagen. Also vor allem die Zuhälter gehen da auch sehr, ich sag jetzt mal, geschickt ran. Die haben dann schon so ein Cluster und sind sehr gut geschult, wie sie die Frauen aussuchen. Also die gucken vor allem, dass die Frauen aus schwierigen Familienkonstrukte kommen. Beispielsweise alleinerziehende Mutter. Sie haben schon Gewalt erlebt. Sie haben vielleicht auch schon sexualisierte Gewalt erlebt. Haben keinen Freundeskreis, sind verschlossener. Also alles so Grenzüberschreitungen, die die Frauen schon in der Vergangenheit erlebt haben. Und wo dann die Zuhälter wissen, okay, da sind die Grenzen schon überschritten. Und für sie wird es jetzt, ich sag jetzt mal, nicht so krass sein, wie jetzt für eine Frau, für die es ganz fremd ist. Also für die wäre es ja ein Schock, wenn der Zuhälter versucht, sie da in das Milieu reinzubringen.
Und wie finden die Zuhälter diese Frauen? Das sieht man ja nicht einfach einer Frau an, dass sie so eine Vergangenheit hat.
Es passiert natürlich auch viel online, übers Internet, in Chats, dass dann angefangen wird, ja, dass die schreiben und dass sie sich dann halt so als also es gibt auch diese Loverboy-Methode, da kommt es jetzt gerade so hinaus, dass sie sich dann so als Freund ausgeben, eine Liebesbeziehung vorspielen. Und wenn die dann auch merken, okay, jetzt ich habe die Frau emotional, dann fangen die dann langsam so an, sie so vorzubereiten. Genau, aber es passiert natürlich auch viel über Familien auch, also das auch über Freundeskreise.
Das hört sich sehr dramatisch an und auch abgeschottet von der Gesellschaft. Und dazu habe ich auch gesehen in Berichten und Studien, dass immer wieder von einer Parallelgesellschaft gesprochen wird, in der die Frauen leben. Kannst du das nochmal genauer erklären, was das bedeutet, diese Parallelgesellschaft?
Ja, es ist wirklich eine ganz andere Welt. Also man kann auch einfach mal hingehen. Es ist ja, man kann ja durchlaufen durch ein Rotlichtviertel, dann erhascht man auch mal ein paar Sachen. Aber man könnte tatsächlich auch einfach in Freierforen mal reinschauen, also wie Freier sich untereinander austauschen über die Frauen. Das ist ein ganz anderer Umgang, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da kommuniziert wird. Ja, und auch einfach die Lebensweise von den Frauen. Also man kann sich das so vorstellen, dass sie die ganze Nacht durcharbeiten, ungefähr von 11 Uhr abends bis 4 Uhr frühs. Und dann schlafen sie auch tagsüber. Und sie schlafen auch da, wo sie arbeiten, also in den Bordellzimmern. Das bedeutet, dass sie eigentlich meistens gar nicht rauskommen. Und dann meistens haben sie auch kein soziales Netzwerk, also keine Freunde, keine Familie und kommen dann ja auch nicht raus. Es ist einfach eine ganz andere Welt. Ich glaube, man kann sich das echt schwer vorstellen. Ja.
Ja, ist wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar. In anderen Ländern ist Prostitution und Sexkauf ja auch verboten. Hier gibt es ja immer wieder andere Gesetzesvorschläge. Und man fragt sich dann auch, wie kam es überhaupt dazu, dass es legal wurde in Deutschland? Kannst du das beantworten?
Das ist eine gute Frage. Also in Deutschland, dadurch, dass es zum einen auch, also 1927 schon legal war, ist schon sehr lange. Und natürlich, jetzt logisch gesehen, es ist einfach unglaublich lukrativ. Der Mensch wird ja nicht ausgebraucht. Also zum Beispiel Drogen oder Waffen, eine Droge ist irgendwann ausgebraucht und eine Waffe ist irgendwann kaputt. Aber einen Menschen kannst du immer und immer wieder verwenden und das bringt ja, es ist ja ein Milliardengeschäft, Prostitution. Genau. Ja, ich glaube, ich kann es auch nicht so 100% beantworten, aber dadurch, dass es einfach schon gefühlt immer so war und viele Generationen das auch so erlebt haben, ist es auch so eine Normalität, also es gehört irgendwie dazu. Es ist auch so ein gängiges Argument von, ja, ältestes Gewerbe der Welt und man braucht es für die Gesellschaft. Also es, ja, sowas hört man auch oft. Ja, es muss halt einfach ein Umdenken stattfinden, dass man überhaupt sagt, das passt nicht in die Gesellschaft mit rein.
Ich bin Delia Helfenbein und ich spreche heute mit Christine Nastu über Prostitution während der EM 2024 in Deutschland. Christine ist Leiterin der Kampagne Rote Karte für Freier vom Bundesverband Nordisches Modell. Die setzen sich für ein Sexkaufverbot ein und schlagen das nordische Modell in Deutschland vor. Christine, was ist denn dieses nordische Modell?
Ja, das nordische Modell ist ein Sexkaufverbot. Das bedeutet, die Frau ist entkriminalisiert und der Freier hingegen wird strafrechtlich verfolgt. Also er ist kriminalisiert und auch andere Profiteure wie der Zuhälter und der Bordellbetreiber. Es werden auch Ausstiegsmöglichkeiten angeboten, viel mehr als hier in Deutschland. Und allgemeine Prävention und Aufklärung, ja.
In anderen Ländern gibt es dieses Modell ja schon, zum Beispiel in Schweden und sogar auch schon eine lange Zeit, 25 Jahre, glaube ich, soweit ich weiß. Das heißt, da gibt es bestimmt ja auch schon irgendwie Langzeiteffekte, was das für gute Auswirkungen hat. Kennst du da ein paar?
Ja, ich glaube, eines der wichtigsten ist vor allem auch wirklich das gesellschaftliche Umdenken. Also sobald etwas illegal ist, hat es so eine Konnotation von, das ist verboten und das ist auch gleich schlecht. Also es wird auch gesellschaftlich nicht geduldet. Also hier sozusagen kriegst du ja ein High Five von den Kollegen, wenn du erzählst, was du am Wochenende im Rotlichtviertel gemacht hast. Und da wirst du halt eher beschämt oder auch zum Beispiel von deinem Job gekündigt. Und da geht man halt viel ernster damit um. Also es ist ein ganz anderer Umgang. Ja.
Und du denkst, dass das helfen würde in Deutschland, um die Lage zu verändern, sicherlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da fängt es auch erstmal an, dass da erstmal ein Umdenken stattfindet und dass dann ja positive Folgen draus kommen, ja.
Es gibt ja auch Gegenstimmen zu diesem nordischen Modell, zum Beispiel vom Deutschen Institut für Menschenrechte und von Amnesty International. Die sagen, das Sexkaufverbot würde den Menschen in der Prostitution eher schaden. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, also ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Es gibt immer so ein paar Argumente, die sich manchmal ganz schön und logisch anhören, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Also das, also für mich hört sich das wie Quatsch an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was wäre da so ein Argument? Fällt dir eins ein?
Ja, beispielsweise, dass man einen das Recht nimmt, sich beruflich ausleben zu dürfen. Also die stellen das manchmal dann auch so hin, als ob wir irgendwie ein unglaublich wichtiges Beruf hier wegnehmen wollen, was wir auch nicht mal machen. Also mit dem nordischen Modell ist ja die Frau entkriminalisiert. Sie darf sich ja weiterhin anbieten, sie kann das nachgehen. Genau. Es wird irgendwie manchmal so hingestellt, als ob man irgendwie so einen Ärzteberuf verbietet. Und ich denke mir auch so, okay, ne, welche Kinder träumen davon oder welche Mädchen träumen davon, eine Prostituierte zu werden? Also wer strebt diesen Beruf nach?
Die Kampagne, die du leitest, die heißt ja Rote Karte für Freier. Was symbolisiert denn diese rote Karte in dem Namen?
Ja. Also ich kenne mich selber mit Fußball nicht gut aus, aber ich glaube, jeder kennt die rote Karte und was sie bedeutet. Also im Grunde ist es, wenn jemand einen Foul spielt, eine Regel gebrochen hat, dass dann die rote Karte gezeigt wird und dann muss der Spieler raus aus dem Spielfeld. Und das soll es auch symbolisieren für den Freier. Also ein Warnsignal, Stopp, Rot, du hast was Falsches getan und wir wollen wirklich direkt darauf hinzeigen, dass es auch falsch ist. Ja.
Was erhofft ihr euch von der Kampagne, gerade auch während der EM?
Zum einen wollen wir auch auf die Problematik hinweisen, dass einfach durch so Großveranstaltungen und Sportgroßveranstaltungen wie jetzt die EM, die Anfrage enorm steigt. Und das muss ja erstmal gedeckt werden. Also das Angebot muss gedeckt werden. Und dann werden weiterhin Frauen halt wie vorhin schon gesagt, vor allem aus osteuropäischen Ländern, hergeholt für solche großen Veranstaltungen, dass dann die Nachfrage gedeckt werden kann. Genau. Und allgemein wollen wir mit der Kampagne auf die Prostitutionslage in Deutschland aufmerksam machen, wie es überhaupt hier ausschaut. Weil, was ich vorhin schon meinte, wenn etwas auch legal ist, hat es so eine Konnotation von, das ist ja in Ordnung. Also ne, ganz normal. Es ist ja eine normale Dienstleistung.
Darf man ja machen.
Genau, ja. Und dann herrscht immer so ein Bild von Recht und Ordnung und passt ja alles. Man will ja auch oft gar nicht diese schlechten Sachen sehen und man glaubt es ja gerne. Genau, und da wollen wir einfach zeigen, so nee, stimmt nicht. Nur weil es legal ist, heißt es nicht, dass es mit rechten Dingen zu sich geht und dass es die Frauen auch wirklich freiwillig machen. Genau, also auch da in der Hinsicht aufklären, ja.
Was würdest du dir als Reaktion von den Fußballfans zum Beispiel erhoffen?
Mhm. Ich würde mir wünschen, dass sie als erstes offen sind, sich da auch zu informieren und wirklich eine Meinung zu bilden und dass sie dann auch wirklich den Mut haben, diesen Schritt zu tun, um halt diese rote Karte zu zeigen und auch mit Freunden und Kollegen einfach darüber zu reden und da ja so ein Statement zu setzen. Ja.
Du hast gerade gesagt, diese rote Karte zu zeigen. Ja, habt ihr wirklich rote Karten, die man irgendwie zeigen kann? Mit denen man auf sich aufmerksam machen kann?
Ja, genau. Also das ist unser Flyer und da steht vorne Hashtag Rote Karte für Freier. Und hinten sind auch so ein paar Facts dazu. Genau, und das kann man natürlich weiter verteilen und oder sich damit fotografieren und posten, wie wir das auch auf Social Media machen. Ja.
Apropos Social Media, ich glaube, du bist da auch die Leiterin, richtig, für Social Media?
Ja, genau.
Ja, auf Instagram wird viel diskutiert über die Kampagne. Hättest du dir das erahnen können, als du angefangen hast damit?
Nee, nicht ganz wahrscheinlich. Also ich habe nicht Nee, also ich war schon überrascht, also positiv auch. Ich finde es gut, dass da so viel diskutiert wird. Ich finde es auch gut, also man sieht vor allem auch Befürworter, aber auch Menschen, die dagegen sind. Und das finde ich schon spannend, dass da so eine Diskussion herrscht. Und wir lassen ja auch alle Kommentare drinnen, auch wenn sie sehr negativ sind. Bis jetzt sind sie noch respektvoll, aber dass man da auch schön so einen Einblick bekommt, was da auch so dagegen argumentiert wird, dass man da so ein...
Was wäre das so? Hast du da ein Beispiel?
Ach je. Also, manche Sachen sind schwer wiederzugeben, weil die werden auch so logisch dargestellt, also dass sich das schon fast gut anhört. Also in dem Sinne von, ja, aber man sollte ja lieber irgendwie eher auf Menschenhandel gucken und nicht jetzt nur auf Prostitution. Also die trennen das halt meistens.
Und das ist aber nicht getrennt, wie wir schon gehört haben.
Genau, ja, man kann das halt einfach nicht trennen. Das ist das Problem. Und es wird dann so dargestellt, so ja, das ist ja was ganz anderes. Prostitution und Menschenhandel ist ganz was ganz anderes. Das kann man nicht zusammenfügen. Und es hört sich manchmal ganz nett an und so. Und wenn man sich natürlich nicht so wenn man nicht in der Materie so richtig drinsteckt, dann kann man das gut glauben, ja.
Wie wird denn die Kampagne während der EM gefüllt? Habt ihr da ein Konzept euch überlegt?
Mhm. Also wir haben vor allem, unser Kern ist schon Social Media, würde ich sagen, wo wir auch viele Facts raushauen über die EM, über Prostitution und allgemein, wie so Großveranstaltungen das alles beeinflussen. Was noch ansteht, also wir haben noch ein Fotoshooting mit einer Fußballmannschaft. Da sind wir noch auf Fotografensuche momentan. Und wir drehen noch einen Kurzfilm. Und da ist das Thema auch mit drin, also eine Prostituierte und ein Fußballfan. Man sieht dann so deren Alltag und am Ende treffen die dann aufeinander. Genau.
Jetzt würde mich auch persönlich interessieren, wie bist du denn auf diese Kampagne überhaupt gestoßen? Wie war dein Weg dorthin in das Projekt?
Also das war so, ich habe ja Design studiert und genau, meine Bachelorarbeit war über das Thema Prostitution in Deutschland. Und die Tochter einer Bündnispartnerin studiert auch Design. Die war dann bei mir im Kolloquium drinnen. Also ein Kolloquium ist, wenn man dann seine Bachelorarbeit vor den ganzen Professoren vorstellt und Kommilitonen. Und dann hatten wir auch eine Vernissage mit unseren Bachelor-Ausstellung. Und da waren dann die Mutter mit ihrer Tochter dabei. Und sie war dann sehr hartnäckig und hat mir ganz viele E-Mails geschrieben, ob ich nicht mitmachen will beim Bundesverband für die Kampagne. Genau, und da war ich dann auch erstmal 2 Monate im Urlaub und dann hat sie mir wirklich, also sie war sehr hartnäckig und dann hat sie mich erreicht und habe gesagt, ja, ich bin dabei.
Und war auch sofort deine Reaktion, ich bin auf jeden Fall dabei, oder hast du erstmal zögerlich reagiert?
Also ich habe schon überlegt, ich habe natürlich erstmal nachgefragt, okay, wie sind wir aufgestellt, so teammäßig, also wir sind nur zu fünft, das so Kernteam und ich bin als Designerin halt alleine in dem Team und dann konnte ich mir schon vorstellen, okay, das wird schon viel Arbeit, aber ich habe gemerkt, das ist der richtige Zeitpunkt, ja, und ich brenne gerade auch für das Thema und will da mitmachen, ja.
Gibt es dann ein Schicksal, das dich nachhaltig beschäftigt, von dem du gehört hast während deiner Arbeit?
Also es gibt viele Schicksale, die mich krass beschäftigt haben. Ich finde es gerade so schwierig, mich für eins zu entscheiden, weil sich auch viele Sachen auch so vermischt haben. Was mir auch unglaublich präsent im Kopf hängen geblieben sind ja auch so Ärzteberichte, also die Schicksalsschläge beziehungsweise die Folgen auch von einer Prostituierten. Und da war ich schon geschockt, weil bis es so weit kommt, also ja, was mir gerade noch einfällt, das zeigt auch nochmal so gut, was für einen Selbstwert dann die Frauen auch haben. Ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber sie hat dann erzählt, dass sie auch irgendwann wirklich geglaubt hat, okay, ich bin auch für nichts anderes gut. Und das hat mir so einen Stich ins Herz gegeben, dass man das halt denkt, ja.
Also der Wert geht da einfach total runter, ja. Der Selbstwert.
Hm. Ja, voll.
Aber es ist ja schon wirklich ein sehr, sehr schweres Thema, mit dem du da fast täglich umgehen musst. Wie machst du das? Wie gehst du persönlich damit um?
Ja, das stimmt. Also man liest und sieht Sachen, die echt krass sind. Ich sage auch oft meinen Freunden, ja, ich habe in die Abgründe der Menschheit geblickt. Also was mir da am meisten hilft, muss ich sagen, ist auf jeden Fall mein Glaube, dass ich da einfach mit Gott drüber sprechen kann und dass ich ihm das auch abgeben kann. Und dass ich auch gewiss sein kann, er sieht auch alles. Man kommt schon schnell in so eine Hoffnungslosigkeit, wenn man so tief in sowas Dunkles reinblickt und merkt, okay, es tut sich sehr schwer was, sehr langsam was. Ja, aber da habe ich einfach schon eine Hoffnung, dass Gott was tun kann, was bewirken kann. Und ja, ich glaube daran, dass auch in Deutschland da eine Veränderung stattfinden wird. Genau, und auch, dass ich im Allgemeinen mit Freunden auch drüber rede. Also ich habe auch in meiner Bachelorphase so vielen davon erzählt, meinen Freunden, an Arbeitskollegen. Und es war zum einen, dass ich das selber einfach ein bisschen verarbeite. Und zum anderen auch, weil ich auch Menschen einfach davon erzählen wollte. Das war so, hallo, das passiert hier vor unserer Tür. Das ist einfach voll krass.
Also Der Wunsch, wirklich wach zu rütteln und Bewusstsein zu schaffen.
Ja.
Ist der Glaube für dich auch wie so eine Art Motivation, warum du dich darin engagierst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon gemerkt, Gott hat mir das Thema auf den Herzen gelegt. Und das ist jetzt einfach bei mir gerade dran, ja. Und ich möchte einfach meine Skills dafür verwenden, um da was auch bewirken zu können. Hm. Ja.
Was ja auch ein, mehr oder weniger lustiger Funfact ist, im Stammbaum von Jesus gibt es eine Prostituierte, die heißt Rahab. Was sagt das für dich aus, dass wirklich die Vorfahrin von Jesus, Rahab, eine Prostituierte war?
Das ist eine coole Frage. Also das sagt für mich aus, dass wirklich jede Frau, egal was für eine Vergangenheit oder was ihr passiert ist, ein unglaublich wertvoller Mensch ist und dass wirklich nichts daran rütteln kann und dass Gott sie auch so sieht. Also das meistens fühlen sich die Frauen ja schon echt schmutzig und befleckt und auch gesellschaftlich werden sie schon stigmatisiert. Aber so sieht Gott sie nicht an. Also er sieht sie mit liebevollen Augen an und sieht, du bist wertvoll.
Man merkt, du hast ein Herzensanliegen da gefunden und machst damit aufmerksam. Danke, dass du auch in dieser Sendung bei uns Aufmerksamkeit geschürt hast auf dieses wichtige Thema. Vielen Dank, Christine Nastow.
Danke auch.
Mit ihr habe ich heute über das Thema Prostitution in Deutschland und die Kampagne Rote Karte für Freier gesprochen. Die Sendung können Sie in der ERF Plus App und auf erfplus.de nochmal in aller Ruhe nachhören. Hier finden Sie dann auch weiterführende Links zum Thema. Mein Name ist Delia Helfenbein und ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.